gebt doch ihr ihnen zu essen. Das ist das Thema des Gottesdienstes. Das soll die Richtung angeben. Deswegen sieht es ein bisschen aus wie so ein Schild auf der Straße. Geben ist seliger als nehmen, hat mal jemand ganz Bekanntes gesagt. Und das könnte man vielleicht für so einen Trick halten, so, ja, da möchte also jemand die Leute motivieren, was zu geben, weil er was von ihnen haben will, aber das ist gar nicht so. Denn der, der das gesagt hat, gibt selber viel mehr, als er nimmt. Es ist Jesus Christus selber, der es gesagt hat. Geben ist seliger als nehmen. Geben gibt viel mehr Erfüllung als nehmen. Nehmen ist schon schön. Wer mag nicht irgendetwas nehmen, irgendetwas bekommen? Das ist herrlich. Und es gibt Leute, die machen daraus einen Stil. Die leben so, als ob das Leben nur darin besteht, nur irgendetwas zu bekommen vom Leben. Aber wer nur nach dieser Devise lebt, der wird am Ende doch leer ausgehen. Geben bringt mehr Erfüllung als immer nur nehmen. In Lukas 9, Lukas Kapitel 9, die Verse 10 bis 17, steht der Predigttext. Die Apostel kamen zurück, ich ergänze, von einer Missionstour, vielleicht so 3 oder 4 Monate. Jesus hatte sie hinausgeschickt in die Städte und Dörfer in Galiläa, wo sie gepredigt haben und wo sie auch Kranke geheilt haben. Und danach kamen sie also zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. Darüber wurde es Abend. Und die 12, also die Apostel, kamen und sagten zu ihm, schickt doch die Leute weg. Sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer ganz einsamen Gegend. Aber Jesus sagte zu ihnen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Sie antworteten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssen erst losgehen und für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Es waren nämlich an die 5000 Männer versammelt. Also es waren nicht nur Männer da, aber nur die Männer wurden gezählt. Man kann vielleicht sagen, vielleicht waren 10.000 da. Frauen und Kinder muss man sich dazu denken. Jesus sagte zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Die Jünger taten es und alle setzten sich. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Und die Leute aßen und wurden alle satt. Was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde eingesammelt. Es waren 12 volle Körbe. Vor einiger Zeit stand gerade hier, wo ich hier stehe, ein Kollege von mir, der Erhard Wank aus Mannheim. Ich habe mir im Nachhinein, weil wir ja einen Kanzeltausch hatten, dann die Predigt angehört und war neugierig. Er hat damals, weiß nicht, ob er es noch weiß, über was er gepredigt hat. Es war Apostelgeschichte 3. Es war eine Predigt über Petrus und Johannes, die einen gelähmten Mann geheilt haben am Tor des Tempels in Jerusalem. Und er hat in dieser Predigt eine Frage gestellt, die mich seither nicht losgelassen hat, die mich immer wieder einmal bedrängt hat. Und ich habe auch diese Frage schon von Einzelnen aus der Gemeinde gehört. Ihr wisst ja, was Petrus gesagt hat zu dem Bettler. Silber und Gold habe ich nicht. Er wollte ja Geld haben. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth sage ich dir, steh auf und geh umher. Die Frage, die Gerd Wank gestellt hat, ist, was haben wir, Jünger, den Menschen eigentlich zu geben? Und darf ich es einmal ganz persönlich sagen, was habt ihr den Menschen eigentlich zu geben? Und ich möchte es noch persönlicher werden, was hast du den Menschen eigentlich zu geben? Und möchte diese Frage auch an mich stellen. Was habe ich den Menschen zu geben? Ich habe sie mir heute früh gestellt, diese Frage. Was habe ich euch zu geben? Die Frage kann einen in Verlegenheit bringen. Was haben wir eigentlich zu bieten? Ist es das, was die Menschen brauchen? Was sie wirklich brauchen? Oder stehen wir am Ende ganz dumm da? Was hast du den Leuten zu bieten? Jetzt will ich aber euch nicht in Verlegenheit bringen und mich aus der großen Verlegenheit herausholen. Ich möchte versuchen, von Gottes Wort her Antworten zu geben auf die Frage, was hast du denn eigentlich zu bieten? Was habe ich zu bieten? Vielleicht wisst ihr das gar nicht, dass ihr schon ganz viel zu bieten habt. Ihr habt viel zu bieten. Ihr könnt eine Menge geben. Und ihr tut es auch schon unwissend, ohne dass es euch so ganz groß bewusst geworden ist. Es passiert vielleicht schon eine ganze Menge in eurem Umfeld. Wer weiß? Die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, ist eine ganz bekannte Geschichte. Sie wird nämlich von allen vier Evangelien erzählt. Und das finde ich schon zum Staunen, weil die Evangelien ja nacheinander geschrieben worden sind. Und weil die zuletzt die Evangelien geschrieben haben, zum Beispiel Johannes, ist ja wohl das jüngste Evangelium, genau gewusst hat, die Geschichte kommt schon bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas. Und ich bringe sie nochmal. Warum? Weil sie so wichtig ist. Und dann gibt es noch zwei Geschichten, wo nicht 5000 gespeist werden, sondern 4000. Und auch die werden noch gebracht in den Evangelien. Also diese oder so ähnliche Geschichten 6-mal. Ganz schön viel. Die Geschichte muss den ersten Christen sehr, sehr wichtig gewesen sein. Man kann sagen, vielleicht von der Häufigkeit her, die Evangelien haben wohl zwei Höhepunkte. Der erste Höhepunkt, der ist ganz klar, oder der wichtigste Höhepunkt, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist ja unsere Hoffnung, das ist das, was uns erfüllt mit Kraft und mit Freude. Aber der andere Höhepunkt scheint ja wohl die Speisung der 5000 zu sein. Das ist der Höhepunkt der Wirksamkeit Jesu in Galiläa, diesem Nordteil von Israel. Das bedeutet für uns, die Apostel, die Jünger Jesu, seine Freunde und die Gemeinde zu allen Zeiten, die sollen den Menschen etwas geben. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Das ist ein Vermächtnis. Sie sollen den Menschen das bringen, was sie sonst nicht kriegen. Bezogen hier auf Hemsbach. Die Leute kriegen schon ganz schön viel bei Aldi oder bei Lidl oder bei Edeka. Und was sie da nicht kriegen, das kriegen sie vielleicht im BITS oder in der Schillerschule. Bildung kriegt man bei Aldi wenig. Und es gibt noch andere Stellen hier, wo man was kriegen kann, so fürs Leben. Was man hier nicht kriegt, da muss man halt zum Rhein-Neckar-Zentrum fahren. Aber die Jünger Jesu, sie haben ihrem Umfeld etwas zu geben, was Aldi und was das BITS nicht gibt. Und das stürzt uns doch in Verlegenheit, oder? Was habe ich zu geben? Dass ich ein bisschen reden kann, aber nicht viel. Manche können gar nicht so reden in der Öffentlichkeit. Andere haben linke Hände, können praktisch nicht so viel. Andere können vielleicht etwas, haben aber keine Zeit, weil sie so eingespannt sind vom Beruf her. Ich möchte mit euch ein paar Schritte gehen. Gebt ihr ihnen doch zu essen und einige Punkte. Der erste Punkt. Tick mal einmal drauf, dass man den ersten Punkt sehen kann. Ja, Menschen sind keine Störfaktoren, sondern sie sind hungrig. Eigentlich haben die Jünger eine ganz anstrengende Zeit hinter sich. Was war das? Also bei Jesus ist immer was los. Es ist nie langweilig. Die haben nicht da gesessen und so Däumchen gedreht, sondern Jesus wollte ihnen was beibringen und er hat sie losgeschickt. Ja, jetzt macht ihr mal. Ja, geht mal in die Stadt. Ja, was sollen wir da machen? Ja, fangt mal an zu predigen. Und wenn Kranke da sind, ja, heilt sie doch. Und die haben das gemacht und die haben festgestellt, oh, es funktioniert. Ja, und dann sind sie zurückgekommen und waren ganz aufgeregt und wollten gerne erzählen. Und Jesus sagt, ja, jetzt mal langsam, jetzt ziehen wir uns erstmal zurück, dass wir Ruhe haben und dann könnt ihr euch auch ein bisschen ausruhen. Außerdem ist die Lage in Kapernaum, da wo sie zuerst waren, nicht so ganz angenehm, weil Herodes hatte Jesus und seine Schar auf dem Kicker. Also es kamen so mehrere Gründe zusammen, die zogen sich zurück Richtung, es war so ein kleines Nest namens Bethsaida, Fischhausen auf Deutsch, und da war so eine Gegend, wo keine Dörfer waren. Bisschen Pause machen, einmal über alles nachdenken und hören, was Jesus zu dem Erlebten zu sagen hat. Ausspannen, Urlaub machen, würden wir vielleicht sagen. Jesus zieht sich mit ihnen, wir erfahren es von den anderen Evangelien, auf dem Seeweg zurück in die Gegend von Bethsaida, in dieses Ödland. Aber am Land sehen die Leute das, sie kriegen das mit und sie wollten zu Jesus. Und sie gingen auf dem Landweg, folgten sie dem Boot, sodass das Boot nicht entwischen konnte und passten ihn ab in Bethsaida, wo sie an Land gingen. Die Jünger waren höchstwahrscheinlich genervt, höchstwahrscheinlich verärgert, weil ihnen da was dazwischen gekommen war. Die Menschenmenge, das ist ein wandelnder Störfaktor. Unsere Pläne werden durchkreuzt. Am liebsten hätten sie sie ja gleich weggeschickt. Entschuldigt bitte, aber wir haben im Moment keine Sprechstunde. Wenden Sie sich an uns, Montag ab 8 Uhr sind wir wieder für Sie da. Zu 12 ist es ja, oder zu 13 ist es ja auch schöner erstmal. Aber Jesus verhält sich anders. Er redet zu den Menschen vom Reich Gottes und er heilte die, die es nötig haben. Und er lässt sich dabei auch noch Zeit beim Heilen und beim Predigen, so wie ich das oft tue. Er nimmt sie also nicht als Störfaktor wahr. Sie sind ihm nicht im Weg. Er nimmt sie wahr als Menschen. Als Menschen, die Hunger haben, die Hunger nach Leben haben. Nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo Gottes Wille ungebremst zum Zuge kommt. Wo der Teufel keine Macht mehr hat. Sie haben Hunger nach Leben. Sie haben Hunger nach Heilung. Und das ist der erste Schritt, den wir, so denke ich, gehen müssten. Wichtiger als wissen, was man zu geben hat, wichtiger noch und zuerst ist, wir müssen aufhören, die Leute, mit denen wir zusammenleben, als Störfaktor wahrzunehmen. Das sind sie nämlich nicht. Sie sind keine Störfaktoren. Sie sind keine Störfaktoren. Da, wo wir sie als Störfaktoren wahrnehmen, da handelt es sich doch in Wirklichkeit um Menschen, die Hunger haben. Ernstzunehmenden Hunger. Unser Verhältnis zu unseren Menschen muss sich grundlegend ändern, zu unseren Mitmenschen. Oft sind wir programmorientiert. Wir haben so im Kopf einen Terminkalender. Wir haben uns was vorgenommen und dann läuft der Tag ab, etwa so wie das Spülprogramm im Geschirrspüler. Und dann kommt da Wasser rein und dann ich weiß nicht, wie es alles so abgeht. Alles nach Plan. Und dann funkt so ein Anruf dazwischen oder ein Mensch mit einer Bitte und da ist der Programmablauf kaputt. Wir sind verstimmt und genervt, so wie die Jünger es waren. Wir sind aber alles keine Geschirrspüler. Jesus vergleicht seine Jünger an keiner Stelle mit einem Geschirrspüler, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Spülsalz gibt es auch. Ne? Der erste Schritt ist nicht zu gucken, was kann ich geben, sondern überhaupt erstmal die Menschen in den Blick zu bekommen mit ihrem Hunger. Sie sind kein Störfaktor, sie haben Hunger. So, erster Schritt, das war schon mal gut. Jetzt zweiter Schritt. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Ja, da steht Jesus und predigt und so im Halbkreis hinter ihm so die Jünger, denke ich mir. Zuerst geht es ja noch. Aber im Laufe der Zeit werden die Jünger nervös, weil sie denken, es Sie sehen die Sonne, die vollendet ihre Bahn. Es wird langsam Abend. Und dann geben Sie vielleicht Jesus so innerlich oder auch äußerlich einen Schubs. Sag endlich Amen. Schick die Leute nach Hause, sagen Sie schließlich. Denn erstens wollen wir endlich unsere Ruhe und zweitens sehen wir aus wie ein Catering-Service. 5000 Männer, dazu Frauen, Kinder, 10.000. Wir sind mit leichtem Gepäck gekommen, wollten doch einfach nur mal ausspannen. Aber Jesus gibt ihnen den Auftrag, gebt doch ihr ihnen zu essen. Sie sollen auf den Hunger reagieren. Ich habe schon gesagt, bei Jesus ist nie langweilig. Das war garantiert kein langweiliger Moment. Tut was. Auch wir sollen die Menschen als Hungernde begreifen und entsprechend reagieren. Und wir müssen damit rechnen, dass Jesus uns sagt, gebt doch ihr ihnen zu essen. Nicht sagen, ich bin nicht zuständig. Wo Hunger ist, wo ein Nächster ist mit Hunger, da bin ich zuständig. Zunächst mal, da ich satt bin. Und ich möchte den Hunger nicht nur auf den Hunger des Magens beziehen, sondern auch auf den Hunger der Seele. Da sind Menschen mit Kummer. Einsame Menschen. Menschen, die Vergebung nötig haben. Die ein mutiges Wort nötig haben. Also der erste Schritt, Menschen nicht als Hungernde begreifen und nicht als Nervende. Und der nächste Schritt ist, sich für den Hunger zuständig fühlen. Sie waren wirklich angesprochen. Jesus wollte wirklich von ihnen, tut was, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann, nächster Schritt, ja, dann die Reaktion der Jünger, die uns ja nicht verwundert, auch ganz bekannt vorkommt, weil wir so oft innerlich diesen Satz auch schon gesagt haben. Wir haben ja so wenig. Hast du viel zu geben? Mir kommt es oft mickrig vor, was ich zu geben habe. Ganz oft. Die Jünger fühlen sich auf der ganzen Linie von Jesus überfordert. 5000 sind nur die Männer, alles in allem vielleicht 10.000, 12.000. Sie antworten, Meister, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Und bei den Broten denken wir bitte nicht an die 1250 Gramm Brote, die wir so kennen, sondern das waren mehr so Fladen, so wie Stullen oder so. Es war nicht viel. Sie spüren bei sich selber vor allen Dingen Mangel, die Jünger. Das ist ein Gefühl, das wir alle gut kennen. Und das ist Verlegenheit, wenn der Prediger fragt, was hast du den Leuten zu geben? Hast du etwas zu geben? Sie haben vielleicht im ersten Moment das Gefühl, wir haben nichts, aber die Frage zwingt sie ja zum Nachdenken und dann überlegen sie und siehe da, kommt ja ein Junge an, der hatte was, 5 Brote und 2 Fische, ja, etwas haben wir. Ein bisschen Zeit vielleicht. Vielleicht ein Wort, vielleicht eine Tat, aber alles sehr mickrig. Es ist sehr wenig und wir denken, weiterhelfen tut es bestimmt nicht. Wir haben schon was. Ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld, ein bisschen Kraft, ein paar gute Gedanken, ein paar Gaben. Alles nicht sehr beeindruckend und ein bisschen peinlich auch. Es ist von allem zu wenig da und außerdem helfen die Sachen wenig. Wie bescheiden sind oft unsere Mittel? Helfen die dem Hungernden weiter? Ist das bisschen, was ich habe, die Antwort auf die Herausforderung, in die Jesus mich jetzt hineingeschubst war? Das war ja alles nicht geplant. Ja, wäre alles geplant gewesen, da hätten sie schon genug mitgenommen, aber es war nicht geplant. Als Petrus und Johannes zum Tempel gehen, da muss Petrus die Hosentaschen rausziehen und sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Was tun? Erstmal sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt, dass die Leute sich hinsetzen, in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Und dann kommt es, dann kommt die Wende in dieser Geschichte. Da nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische. Es mag viel sein, was wir haben, oder es mag wenig sein. Es ist im Grunde genommen egal. Wichtig ist, dass Jesus sie nimmt. Hast du das Wenige, das du hast, und wo du so verzagt bist, dass das so wenig ist, einmal Jesus gegeben? Wir übergeben das Ganze einfach mal Jesus. Du, Jesus, nimm die 3 Minuten, die ich habe. Nimm das Wort, das ich habe. Nimm die Tat, die ich habe. Nimm die 3,50 Euro, die ich habe. Nimm sie. Jesus, du siehst, es ist wenig. Und jetzt musst du viel daraus machen. Was wir haben, das muss durch Jesu Hände gehen. Sonst ist es immer zu wenig, was wir haben. Wir haben nie genug. Wir haben nie das, was den Hunger wirklich stillt. Wir haben immer zu wenig Zeit. Wir haben immer zu wenig Geld, immer zu wenig Gaben. Und Jesus segnet diese Dinge. Und darauf kommt es an, dass Jesus die Dinge, diese peinlich wenigen Sachen segnet. Und das Zweite, sei dankbar für das Wenige, das du hast. Sei dankbar. Dann nahm Jesus die Sachen, er sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. In anderen Übersetzungen steht, er dankte. Er hätte ja auch die Sachen nehmen können. Ich würde es Jesus nicht verdenken, würde mich gar nicht wundern darüber, wenn Jesus es genommen hätte und dem Vater gesagt hat, Vater, wir haben so furchtbar wenig und der Hunger ist so groß und es ist so ein Jammer und so ein Elend. Vater, lass Brote und Fische regnen. Das tut er nicht. Er dankt. Er dankt. Und wir können so viel daraus lernen. Dank an Gott, der Geber aller guten Gaben ist. Vielleicht wenige Gaben, aber gute Gaben. Gute Zeit, gutes Wort, gute Tat. Hast du dich schon beklagt, weil es viel zu wenig ist, was du geben kannst? Und es hat nichts gebracht? Probier es doch mal mit Dank zur Abwechslung. Wer sich auf den Mangel, auf das, was seiner Meinung nach zu wenig da ist, konzentriert, der wird schnell frustriert und ganz traurig. Aber Jesus will nicht, dass wir traurig sind. Er will das nicht. Ein ganz häufiger Vers im Alten Testament ist, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade wird ewig. Und er ist genau wie diese Geschichte so häufig in der Bibel, weil die Leute sich diesen Vers merken sollen, wenn sie auch vieles andere vergessen. Aber das sollen die sich merken. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade währt ewiglich. Der Dank hat 2 Gründe. Erstens, der Herr ist freundlich. Zweitens, seine Gnade hört nie auf. Die ist ewig. Dankbarkeit muss sich durch unseren ganzen Dienst ziehen. Danken kann man nie genug. Wer alles in Jesu Hände gegeben hat und dem Vater gedankt hat, der darf sich trauen, es weiterzugeben, was er hat. Und dann wird es das Richtige sein. Darauf darf er vertrauen. Es heißt hier, er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Bei der Austeilung ist es natürlich kein Zufall, dass die Worte reichlich ans Abendmahl erinnern. An die Einsetzung vom Abendmahl. Und das Abendmahl, so als Tipp will ich mal sagen, das Abendmahl kann auch ein Ort der Dankbarkeit sein. Ein Ort der Dankbarkeit für das, was Gott uns gibt. Dass sein Sohn für uns gestorben ist. Dass wir in ihm alles haben. In ihm schenkt er uns alles. Wir können bewusst nach oben blicken, zum Geber aller guten Gaben. Zu dem, dem wir alles in unserem Leben verdanken. Ich will jetzt keine große Rede über unsere Undankbarkeit halten, sondern nur eins ganz deutlich sagen. Wer zum Tisch des Herrn nach Hause kommt, Vater, bei dir bin ich geborgen, der kann nicht mehr in die allgemeine Unzufriedenheit einstimmen. Und dann ist es auch seltsam unwichtig, ob der Gottesdienst mal wieder 10 Minuten länger gedauert hat oder just in time war. Jesus dankte für das Wenige, das da war. Und er stimmte kein Klagelied darüber an. Und da machen die Jünger nach alledem die wunderbare Entdeckung, dass das, was sie geben konnten, genau das Richtige war an diesem Tag. Sie haben ein Wunder erlebt. Sie haben ein Wunder erlebt. Das dürfen wir auch erleben. Bei dem vielleicht wenigen. Wir denken, es ist wenig, aber es ist viel, weil weil Jesus da so viel draus machen kann. Und dann ist es nicht nur ein Wunder, das wir erleben, sondern wir erleben auch noch etwas anderes, nämlich, dass es nicht nur gerade so reicht, ja, dass keiner mit einem knurrenden Magen nach Hause gehen muss, sondern jeder sagt, ja, es hat gepasst, sondern am Ende sind sie die Beschenkten. Vielleicht war ja am Anfang auch schon die leise Sorge, naja, wir ziehen uns jetzt zurück, aber wir haben nichts zu essen dabei. Wie wird das werden? Der Herr sorgt. 12 Körbe voll mit Brocken blieben nämlich über. Alles für sie. 12 Körbe. Für jeden der Apostel ein Korb. 12 Körbe voll. Erfahre Reichtum. Erfahre Überfluss. Meine ich jetzt natürlich nicht Reichtum auf dem Konto, wenn Gott das schenkt, wunderbar. Wer will sich da beklagen? Aber Reichtum einfach an Überfluss. Am Anfang waren sie bettelarm, aber sie haben das, was sie hatten, durch Jesu Hände gehen lassen. Und durch das Dankgebet durften sie Wunder erfahren und es ist Überfluss daraus geworden. Eine Erfahrung, zu der Jesus uns auch einlädt, dass wir sie heute machen dürfen. Amen.